Das ist ja das sogenannte Matthäusjahr. Jedes Jahr kirchenmäßig hat so ein Evangelium. Als Schwerpunktevangelium, wer die ökumenische Bibellese nutzt, der hat in diesem Jahr im Matthäusevangelium gelesen. Und deswegen gibt es gerade von mir auch eine Predigtreihe zu einem der Hauptredeblöcke von Jesus im Matthäusevangelium, nämlich zur Bergpredigt. Der zweite Redeblock sind die Endzeitreden von Jesus, das gucken wir uns dann im November, Dezember an. Und jetzt für alle die, die jetzt die letzten Male nicht da waren, einfach nochmal ein kurzer roter Faden von den letzten zwei Predigten, so als Hinführung. Heute geht es um Fasten, ihr seht es schon. Ich orientiere mich schwerpunktmäßig an diesem sechsten Kapitel, das mittlere Kapitel in der Bergpredigt. Und wenn wir dieses Kapitel lesen, dann fällt uns eins auf, nämlich das Wort Vater. 10 Mal in 18 Versen. Und es ist so offensichtlich, dass uns da Jesus was sagen will, indem er das so stark betont, dass diese drei geistlichen Übungen, die dort vorkommen, nämlich Beten, Spenden, Fasten, dass die alles was mit unserer Vaterbeziehung zu tun haben. Das ist das eine. Das zweite, es gibt ein Schlüsselwort in der Bergpredigt und es ist dieses Wort Gerechtigkeit. Und sowohl bei dem Vater wie auch bei dem Wort Gerechtigkeit lauert für unsere Ohren des 21. Jahrhunderts eine Falle, nämlich dass wir das mit unserem Verständnis verstehen, Gerechtigkeit, unser Gerechtigkeitsverständnis in unserer Neuzeit kommt ja von der Französischen Revolution, von jedem das Gleiche, im Zweifelsfall muss man den Reichen was wegnehmen, den Armen geben, das ist ja auch so das allgemeine Gerechtigkeitsverständnis in Europa. Aber das ist nicht das biblische Gerechtigkeitsverständnis. Und auch bei dem Wort Vater, wenn wir Gott mit Vater ansprechen, lauert auch eine kleine Falle, eine psychologische Falle, weil unser irdisches Vaterbild oft auf das himmlische Vaterbild abfärbt. Ich selber habe das mal realisiert. Ich hatte keinen so einen starken, ordentlichen Vater, würde ich mal sagen, sondern eher einen schwachen Vater. Und ich habe dann immer gedacht, ich muss Gott noch ein bisschen nachhelfen, dass ich Gott ziemlich viel zutraue, vielleicht so 90% was zu machen, 10% muss ich selber machen. So bin ich mir dann selber auf die Schliche gekommen, dass mein irdisches Vaterbild, wie ich meinen Vater erlebt habe, dann irgendwie auf Gott abfärbt. Und deswegen ist es gut, sein irdisches Vaterbild durch das biblische Vaterbild zu ersetzen. Also diese zwei Schlüsselworte in diesem sechsten Kapitel. Die neueren Übersetzungen, die formulieren das neue Gerechtigkeit oder neue Frömmigkeit oder das eigentliche richtige Wort wäre Rechtschaffenheit, also dass ich vor Gott recht bin. Das hat Jesus am Kreuz erworben. Jesus leitet dieses sechste Kapitel ein, hütet euch, eure Frömmigkeit vor dem Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Bei allen drei Dingen, Fasten, Beten, Spenden, soll man es nicht um der Menschen willen tun, vor dem Menschen zur Schau stellen. Was das in Bezug aufs Fasten heißt, erkläre ich dann gleich in der Predigt. Weil dann gibt es keinen Lohn mehr. Und wir sollten dann nicht nur an Menschen außerhalb der Gemeinde denken, sondern auch an Menschen innerhalb der Gemeinde. Manchmal kann man sich ja auch in der Gemeinde profilieren, sich zur Schau stellen mit seiner Frömmigkeit. Und das sagt eben Jesus, nein, das sollt ihr nicht tun. Aber wenn wir das um Jesu Willen tun, um unseres Vaters im Himmel Willen, dann gibt es eine Belohnung. 4-mal kommt es im 6. Kapitel. Für unsere protestantischen Ohren ein bisschen seltsam, dass Gott uns belohnt. Aber lest das 6. Kapitel und streicht euch das an. Wenn wir diese Dinge beten, spenden, fasten, um Jesu Willen tun, dann sagt Jesus, dann wird dein Vater im Himmel, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Soweit eine kleine Hinführung. Dann kommt die Predigt, dazwischen drin singen wir nochmal ein Lied als Übergang. Ein nicht ganz ungefährliches Gebet, wenn man das jetzt bewusst gesungen hat. weil wenn das tatsächlich geschieht, dann geschieht einiges. Ja, wenn wir die Bergpredigt lesen, dann sehen wir, dass Jesus kein Flachprediger war, sondern tatsächlich ein Bergprediger. Das ist ganz schön herausfordernd, vor allem wenn wir dann vielleicht unsere inneren Ausreden weglegen und uns wirklich darauf einlassen, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Auch zum Thema Fasten. Fasten ist also in mancher Hinsicht ein schwieriges Thema. In der Überflussgesellschaft wie der unseren ist das ja nicht sehr attraktiv. Manche stellen sich Fasten ungefähr so vor. Die anderen und ich, wir fasten jetzt seit 35 Jahren immer mal wieder und ich kann euch versichern, so ist es nicht. So ist es nicht. So wie heute ging es und geht es uns nicht. Also es gibt falsche Vorstellungen vom Fasten und oft ist Fasten auch ziemlich unbekannt, was das letztendlich bedeutet. Und darum möchte ich heute ein bisschen Licht in den Nebel bringen, was Fasten bedeutet. Ein geistlicher Leiter aus Korea, aus Südkorea, der hat mir vor einigen Jahren gesagt, warum die deutschen Pastoren und Pfarrer so wenig geistliche Vollmacht haben und sich darum geistlich in Deutschland auch so wenig tut, sieht man den Pastoren und Pfarrern meistens an. Sieht man den Pfarrern und Pastoren auch meistens an. Das ist ein kleiner Gag mit Tiefgang, ein Satz zum tieferen Nachdenken, weil viele in Deutschland, in Europa meinen, Fasten ist doch unnötig und darum haben sie auch keine geistliche Kraft. In Südkorea sieht es etwas anders aus, die koreanische Erweckung der letzten 70 Jahre hängt ganz entscheidend mit Fasten zusammen. Fastentage, Fasten und Beten. Und darum sehen die geistlichen Leiter aus Südkorea auch etwas schlanker aus als viele deutsche geistliche Leiter. Schauen wir uns mal die Fastenpraxis an im Alten Bund. Es gab damals einen von Gott vorgegebenen Fastentag. Na, jetzt spinnt mein Tablet, dann habt ihr die Chance, auf den Heiligen Geist mehr zu vertrauen. Seht ihr? So bringt ein Gott manchmal in Herausforderungen, ohne Vorlage zu predigen. Es gab damals einen von Gott vorgegebenen Fastentag, nämlich den Yom Kippur-Tag. Vor 50 Jahren war dieser Yom Kippur-Krieg, wo die arabischen Staaten Israel überfallen haben, am höchsten Fastentag der Juden, Yom Kippur. Und die Hamas hat eben gestern das fast zeitgleich versucht, auch an einem hohen Fastentag oder hohen jüdischen Feiertag, der gestern war. Also es gab nur diesen Yom Kippur, da sieht man so ein Bild, wie das wahrscheinlich in Russland oder in irgendeinem östlichen Land in der Synagoge begangen wurde, Yom Kippur. Und es gab verschiedene andere Fastenzeiten, Trauerzeiten, haben manche gefastet, bei nationaler Not, manche Bibelstellen habt ihr da wahrscheinlich schon gelesen, zur Buße oder Reue als Mittel, um Gottes Weisung zu erfahren. Und es gab verschiedene Fastenarten. Sie haben gefastet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. So wie es die Muslime tun im Ramadan. Oder sie haben mehrere Tage, mehrere Wochen gefastet. Es gab Fastenzeiten, wo man nichts gegessen hat, wo man nur getrunken hat, und es gab Fastenzeiten, wo man auf die besondere feine Speise verzichtet hat. Das Kinder, das sogenannte Daniel-Fasten, habt ihr vielleicht schon mal gelesen im Daniel-Buch, wo Daniel aufgrund von seinen Umständen in der Gefangenschaft in Babylon dann nicht komplett fasten konnte, sondern eben sich auf feine Speisen, auf Wein verzichtet hat, es vom Königstisch zu trinken. Und es gab auch in Extremsituationen Nahrungs- und Wasserverzicht. Das ist medizinisch nur 3 Tage möglich. Das, was Jesus da gemacht hat, war also schon mal übernatürlich in der Wüste am Anfang seines Dienstes. Aber die Königin Esther zum Beispiel, im Buch Esther kann man das nachlesen, die hat 3 Tage komplett auf Essen und Wasser verzichtet, um ihr Volk zu retten vor der Vernichtung damals. Fasten war aber ein ganz normaler Ausdruck der jüdischen Frömmigkeit. Und Jesus sagt dann auf die Frage von den Jüngern des Johannes an seine Jünger, warum fasten wir, also Johannes der Täufer hat ja auch Jünger, warum fasten denn wir und warum fasten deine Jünger nicht oder fastet ihr nicht, dann sagt Jesus, solange der Bräutigam hier ist, wird nicht gefastet. Wenn der Bräutigam weg ist, dann werden auch meine Jünger fasten. Wann war Jesus weg? Himmelfahrt. Also seit Himmelfahrt ist aus Jesus Sicht das Fasten auch ein ganz normaler Ausdruck der christlichen Frömmigkeit. Und die ersten Christen, die haben auch gefastet. Die hatten 2 Fastentage, Mittwoch und Freitag. Es ist noch so ein bisschen übrig geblieben bei uns, dass man freitags Fisch isst. Aber das ist natürlich nur eine Karikatur von dem, was Jesus für seine Nachfolger gedacht hat. Und darum natürlich logischerweise die Frage, praktizieren wir das, was Jesus als Normalität versteht? Praktizieren wir das? In diesem Teil der Bergpredigt redet Jesus über Beten, Spenden, Fasten. 3 geistliche Übungen. Und über das Fasten sagt er, wenn ihr euch im Fasten übt und bewusst auf Nahrung verzichtet, dann setzt keine Leidensmiene auf, wie die frommen Schauspieler, denn sie wollen mit ihren Fastenübungen nur andere beeindrucken. Ich sage es euch klipp und klar, das ist dann auch schon alles, was sie an Lohn dafür erhalten werden. Wenn du dich aber im Fasten übst, dann bade dich und lege einen besonders guten Duft auf. Auf diese Weise merken die Leute nicht, dass du gerade dabei bist, um Gottes Willen auf Nahrung oder andere Dinge zu verzichten. Denn es geht dir beim Fasten nicht um die anderen, sondern um deine Beziehung zu Gott. Er, der dein wahrer Vater ist, sieht alles, auch das, was verborgen ist, und wird dir deinen Lohn geben. Er wird dir deinen Lohn geben. Jesus sagt nicht, falls ihr mal zufällig möglicherweise eventuell auf die Idee kommt zu fasten, sondern er sagt, wenn ihr euch im Fasten übt, wenn du dich im Fasten übst. Fasten ist für Jesus so normal wie beten. Und niemand von uns müsste man erklären, warum er beten soll, sondern für uns ist Beten ja selbstverständlich. Und darum sollte auch Fasten selbstverständlich sein. Fasten im Alten Bund haben wir gesehen, Fasten im Neuen Bund. Ganz wichtig ist, dass beim Fasten geht es nicht um irgendwas, was ich tun muss. Manchmal fragen wir ja laut oder innerlich, muss ich das jetzt auch noch tun? Niemand muss beten, niemand muss spenden, niemand muss fasten. Und trotzdem ist es normal. Die Juden hatten einen vorgegebenen Fastentag. Was haben wir? Fasten wir am Karfreitag? Am bösen Bildtag? Müssen wir vor Ostern fasten? Alles, was wir tun, ist freiwillig. Kein Zwang. Aber das Ziel beim Fasten ist eine größere Freiheit für Gott zu haben, mehr Zeit für ihn und auch immer mal wieder eine Unterstreichung meines Gebets. Was hat Fasten mit Freiheit zu tun? Es ist ja nicht so, dass nur Sünden unsere Beziehung zu Gott blockieren, sondern tausenderlei weltliche Bedürfnisse können uns abstumpfen lassen für unsere Beziehung mit Jesus. Das Lied, was wir vorhin gesungen haben, Heiliger Geist, führ uns näher an das Herz des Vaters, ist deswegen ein gefährliches Lied, weil wenn das Jesus ernst nimmt und wir das ernst nehmen, dann führt er uns zum Beispiel ins Fasten. Weil Fasten ein Türöffner ist für eine größere Nähe zu Gott. Weltliche Bedürfnisse können uns abstumpfen lassen. Die beschäftigen uns und können sich auch zwischen meine Beziehung zu Jesus schieben. Und für mich ist Fasten ein wirksames Mittel, die Beziehung zu Jesus lebendig zu halten, das innere Feuer am Brennen zu halten, damit das innere Feuer nicht ausgeht, die Beziehung zu Jesus lebendig zu halten. Es hilft, geistliche Selbstzufriedenheit zu überwinden. Je länger man Christ ist, desto eher kann sich ja auch mal eine geistliche Selbstzufriedenheit, eine geistliche Sattheit einschleichen. Wie ist es bei uns? Ist das geistliche Feuer noch am Brennen? Oder ist es mehr Routine und Tradition? Ein Blick ins Alte Testament zeigt uns nämlich genau diese Gefahr. Mose warnt das Volk kurz bevor er stirbt: Wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote nicht hältst. Mose sagt es ganz deutlich: Wenn es euch gut geht, wenn ihr dieses Land, in das ich euch hineingeführt habe, das Land, wo Milch und Honig fließt, wenn ihr das genießen werdet, dann werdet ihr satt werden. Und die Gefahr ist dann, dass ihr euch von mir abwendet, was dann ja auch immer wieder geschehen ist in der Geschichte von Israel. Und das sollte auch für uns eine denkwürdige Warnung sein. Wohlstand, Überfluss, Reichtum bergen immer die Gefahr, dass wir immun werden für den christlichen Glauben. Dass wir den christlichen Glauben noch als Sahnehäubchen obendrauf verstehen, aber nicht mehr dieses Feuer brennt, wie am Anfang. Fasten hat eine menschliche und eine geistliche Dimension. Das kann man aber nicht trennen, sondern beides gehört zusammen. Das sind wie zwei Seiten einer Medaille. Aber wo es auf jeden Fall beim christlichen Fasten nicht darum geht, ist eine Leistung zu bringen, sondern Fasten hat, glaube ich, eher was mit Demut zu tun. Wenn man versucht zu fasten, dann merkt man, wie man auch da auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen ist. Und man wird ein Stück weit demütiger. Von daher ist Fasten eher eine Demutsübung als eine Leistung. Auch wenn es jahrhundertelang in der christlichen Tradition leider eher als Leistung verstanden wurde. Und das prägt dummerweise auch unser Bild. Irgendwelche Kasteiungen aus dem Mittelalter, die man da vor Augen hat, wenn es ums Fasten geht. Aber das ist es eben nicht. Was ist die geistliche Dimension? Es ist nicht egal, was wir mit unserem Körper machen. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, erklärt uns Paulus immer wieder in seinen Briefen. Ein Ort, in dem Gott wohnt. Und weil dem so ist, ist es ja eigentlich nur logisch, dass wir Gott auch ein gutes Gefäß zur Verfügung stellen. Dass wir auf unseren Körper achten, dass wir unserem Körper keinen Schaden zufügen, auch was Ernährung angeht. Und nicht umsonst redet Paulus auch, wenn er über Sünden redet, nicht nur davon kein Sex vor der Ehe, sondern er redet über Völlerei. Zum Beispiel übermäßiges Essen. Ich sage immer so ein bisschen flapsig, wir haben wahrscheinlich x Predigten gehört im Laufe unserer Zeit über kein Sex vor der Ehe, aber wir haben wahrscheinlich noch nie eine Predigt gehört über Völlerei. Wird zumindest Zeiten drüber gepredigt in christlichen Kreisen. Paulus ist aber da nicht ganz so verschrocken. Er sagt, im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier. Und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe: Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Und zuletzt, Fasten hilft, auf Gott zu hören, den Willen Gottes zu erkennen. In der Apostelgeschichte lesen wir das immer wieder, dass es ganz normal war bei wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel Apostelgeschichte 13, zu fasten. Was ist die menschliche Dimension des Fastens? Wir kennen das ja 40 Tage ohne, wahrscheinlich noch irgendwie im Hinterkopf. Früher war das mal so ein ganz normaler Bestandteil des Christentums in Deutschland. Inzwischen hat sich das alles ein bisschen aufgelöst, ist nicht mehr so stark gegenwärtig, dass man vor Ostern auf irgendwas verzichtet, Alkohol oder Süßigkeiten oder Ähnliches. Inzwischen werden zu Sachen aufgerufen, die haben eigentlich mit Fasten gar nichts mehr zu tun. Das ist eine Karikatur des Fastens, des biblischen Fastens. Aber das war so eine symbolische Anteilnahme in der Zeit vor Ostern, um sich diese Passionszeit bewusster zu machen. Man kann Fasten natürlich als Kontrapunkt zu unserer Konsumgesellschaft, um sich auf bestimmte Dinge zu verzichten, dass man sich nicht von der Lust oder der Unzufriedenheit bestimmen lässt, die die Werbung in uns hervorrufen soll, dass ich zum Beispiel diese 40 Tage vor Ostern auf bestimmte Dinge verzichte und dass mein Wille über meine Gefühle herrscht und nicht meine Lust mich bestimmt, als Möglichkeit, sich auf Ostern einzustimmen. Oder natürlich auch, dass ich freiwillig auf Dinge verzichte, um sie später wieder genießen zu können. Wenn ihr euch mal auf 5 Tage Fasten einlasst, also Nahrungsverzicht, dann merkt ihr, wie das, was ihr dann in den ersten Tagen esst, schmeckt. Nach 5 Tage Fasten schmeckt ein Apfel ganz anders, wie wenn man einen Apfel einfach so isst. Also, auch das ist eine menschliche Dimension, dass wir in unserer Überflussgesellschaft mal für eine gewisse Zeit auf Dinge verzichten, um sie später wieder genießen zu können. Und natürlich hilft Fasten auch, um schädliche Essensgewohnheiten zu verändern. Seitdem ich faste, beschäftige ich mich mit Essen und merke auch, was eben hilfreich ist in unseren westlichen Gesellschaften und was nicht unbedingt so hilfreich ist. Also automatisch beschäftigt man sich dann mit Essen, wenn man fastet und erkennt, was da gut und was weniger gut ist. Verzicht auf Zerstreuung, auf Medien, um mehr Zeit für Gott zu haben. Und es hilft, wie schon vorhin gesagt, Fasten hilft, übermäßiges Essen zu regulieren. Das, was Paulus als Werke des Fleisches bezeichnet. Das sind einige Gedanken zur menschlichen Dimension des Fastens. Aber wichtig ist immer wieder, es geht nicht um einen Zwang. Es geht um freiwilliges Verzichten auf erlaubte Dinge. Es geht um mein Herz. Und darum kommt in Matthäus 6 eben auch so oft das Wort Vater vor. Die geistliche Dimension. Was ist die geistliche, die biblische Dimension des Fastens und des Verzichtens? Nachdem Jesus zurück zum Vater ging an Himmelfahrt, war, wie gesagt, Fasten eine ganz normale geistliche Übung, auch für Christen. Sie hatten 2 Fastentage, Mittwoch und Freitag. Und sie hatten vor Ostern und vor Weihnachten Fastenzeiten, damit sie sich innerlich auf diese beiden großen christlichen Feste vorbereiten konnten. Und wir haben natürlich diese Auswüchse des Mittelalters mit Kasteiungen, wo man sich gedacht hat, ich muss mich besonders kasteien, um gottgefällig zu leben. Das ist natürlich ein Schmarrn. Aber es gab immer wieder geistliche Aufbrüche, wo Fasten eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Zum Beispiel von diesem netten Herrn da, John Wesley, in England, der einen geistlichen Aufbruch, eine Erweckung in England ausgelöst hat, der dann später aus der anglikanischen Kirche rausgedrängt wurde und dann die methodistische Kirche gegründet hat. Der hat ganz früh die Bedeutung des Fastens erkannt. Und er hat keinen Prediger ordiniert, der nicht bereit war zu fasten. Konnte keiner Prediger werden bei den Methodisten in der Anfangszeit, der nicht bereit war, regelmäßig zu fasten. Und auch die normalen methodistischen Gläubigen, also die nicht im vollzeitlichen Dienst waren, auch die haben regelmäßig gefastet. Mindestens am Freitagmittag haben sie aufs Mittagessen verzichtet, um diese Zeit fürs Gebet zu nutzen. Und John Wesley hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat Fasten als eines der Gnadenmittel Gottes bezeichnet. Er hat gesagt, Fasten ist ein Weg und ein Mittel zur Begegnung mit Gott. So wie der Gottesdienst, die Predigt, Abendmahl, Beten mit der Familie und im Verborgenen das Forschen in der Schrift. Das waren für ihn Gnadenmittel, wo ich die Gnade Gottes nochmal tiefer erlebe, empfinde, und da gehörte für ihn Fasten ganz normal dazu. Fasten als Weg und Mittel zur Begegnung mit Gott. Und das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Warum war das John Wesley so wichtig? Warum ist es auch heute für die Christen weltweit, vor allem auf der südlichen Halbkugel, wichtig? Einige Gedankengänge noch zum Schluss zur Inspiration. Fasten ist eine geistliche Kraftquelle. In Lukas 4 können wir lesen, dass Jesus erfüllt vom Heiligen Geist in die Wüste ging, 40 Tage gefastet hat, von Mr. S. versucht wurde und er kam in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste raus und hat seinen Dienst begonnen. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, ob ich den Heiligen Geist in mir habe, im Heiligen Geist erfüllt bin, oder ob ich in der Kraft des Heiligen Geistes lebe. Fastenzeiten, die geben geistliche Kraft. Geistliche Kraft, die wir für unseren Dienst brauchen. Und die vertiefen die Beziehung zu Jesus. Und es ist auch klar, manche Dinge geschehen einfach nicht ohne Beten und Fasten. Sagt Jesus auch mal zu seinen Jüngern, als sie sich da abgemüht haben, irgendeinen Dämon auszutreiben und es einfach nicht gelungen ist, dann sagt er zu ihnen, diese Art von Dämonen wird durch nichts anderes ausgetrieben als durch Gebet und Fasten. Fasten als Gebetsverstärkung, das ist jetzt eine extrem gefährliche Aussage, weil sie ziemlich schnell falsch verstanden werden kann, als fromme Leistung verstanden werden kann. Aber trotzdem entspricht es der Realität. Der Realität von dem, wie ich das erlebe. Und auch was andere Christen erleben, die regelmäßig fasten. Ich darf mir durchaus ein, zwei, drei Gebetsanliegen vornehmen und zu sagen, Jesus, ich möchte diese Bedeutung von diesen Gebetsanliegen durch Fasten unterstreichen. Es ist trotzdem Gottes souveräne Entscheidung, mich zu erhören oder diese Gebete zu erhören oder nicht. Aber es ist biblisch belegt, dass Fasten ein Gebetsverstärker ist. Und eine andere Dimension, das lesen wir der Apostelgeschichte 13, ist das Hören auf Gott. Dass im Fasten das Hören auf Gott besonders leicht fällt. Wir können da lesen, Apostelgeschichte 13, als Paulus und Barnabas ihre Berufung als Missionare erhielten, war eine Gruppe von verantwortlichen Christen in Antiochia zusammen in einer Gebets- und Fastenzeit. Der Heilige Geist hat dann zu ihnen gesprochen, dass sie Barnabas und Paulus aussenden sollten. Das haben sie gehört und umgesetzt. Auch die Umsetzung, also die Aussendung, geschah wieder unter Fasten und Beten. Eine Berufung unter Fasten und Beten. Wenn ihr also betet, dass nach mir der Richtige kommt, kann ich euch nur empfehlen, dafür auch zu fasten. Fasten und Berufung hängt eng damit zusammen. Als ich das erste Mal in Indien war, waren wir in der Bibelschule in Indien, da war es üblich, dass die Absolventen 40 Tage gefastet haben. Also getrunken natürlich, aber 40 Tage auf Nahrung verzichtet haben. Und dass Gott ihnen, dass sie erwartet haben, dass Gott ihnen in diesen 40 Tagen zeigt, in welchem Teil Indiens sie ihren Dienst beginnen sollen. Und es ist ja nicht ganz ungefährlich in Indien. Dass Gott ihnen das zeigt und gleichzeitig hat das Professorenkollegium auch 40 Tage gefastet und sie hatten auch die Erwartung, dass Gott ihnen das zeigt, wo diese einzelnen Absolventen ihren Dienst in Indien beginnen sollen. Und dass eben Gott den Absolventen und den Professoren genau den gleichen Ort zeigt. So haben die das praktiziert und es geht in diese Richtung, was wir in Apostelgeschichte 13 lesen. Also Fasten ist unheimlich wichtig im Hören auf Gott. Bezug auf Führung, da hat Fasten eine geistliche Schlüsselstellung. Fasten hat Auswirkungen in die unsichtbare Welt und von dort in die sichtbare Welt. Es ist eigentlich wahrscheinlich logisch, wenn man die anderen Sachen glaubt, dass da, wo Christen fasten, dass sich da in der unsichtbaren Welt was tut und dass die Auswirkungen in der sichtbaren Welt dann zu sehen sind. Ich habe das immer wieder erlebt in meinem Dienst, dass nach Fastenzeiten sich Dinge plötzlich verändert haben, dass sich Situationen verändert haben, dass Menschen, für die ich in Fastenzeiten gebetet habe, dass die sich verändert haben. Oder ich habe es auch erlebt, dass Menschen dann ganz überraschend gegangen sind. Und das war ganz wichtig für manche CVDMs, dass bestimmte Menschen auch gegangen sind. Also Fasten bewegt was in der unsichtbaren und dann auch in der sichtbaren Welt. Und wenn ihr das Buch Esther lest im Alten Testament, dann seht ihr da ein gutes Beispiel. Auch im politischen Bereich hat die Esther hat gebetet, dass das, was Antisemiten vorhatten damals im Persischen Reich, dass das Volk Israel vernichtet wird, dass es eben nicht geschieht. Da hat sie 3 Tage dafür auf Wasser und Essen verzichtet und dann hat sie sich getraut, zum König zu gehen, obwohl es bei Todesstrafe verboten war, und hat für ihr Volk, ist für ihr Volk eingetreten. Aber es gibt auch in der Neuzeit Beispiele dafür. Ich erwähne immer wieder dieses Buch von Rhys Howells, der den Zweiten Weltkrieg im Gebet begleitet hat, sehr intensiv, der große Wunder erlebt hat. Und eines dieser Wunder war das Wunder von Dünkirchen, dass die Reste der englischen und französischen Armee eingekesselt waren. Und die Engländer hatten einen Gebets- und Fastentag in England ausgerufen. Und auf ungeklärte Weise hat Hitler plötzlich die Idee bekommen, die deutschen Panzer zu stoppen. Und der Kanal zwischen dem Kontinent und England war, obwohl es für die Jahreszeit ungewöhnlich war, plötzlich spiegelglatt und die Engländer konnten mit allen Schiffen, die letzten privaten Boote haben sie mobilisiert, ihre Soldaten evakuieren. Die entscheidende Situation wahrscheinlich im westlichen Teil des Zweiten Weltkriegs. Wenn das nicht geschehen wäre, hätte England und Frankreich keine Armee mehr gehabt. Fasten und Beten. England hatte damals einen Fasten- und Gebetstag für das ganze Land ausgerufen. Wie gesagt, die Adler und Michel praktizieren das seit 35 Jahren. Normal reden wir noch nicht groß drüber, weil wir damit nicht angeben wollen, aber vielleicht nochmal so als Inspiration doch nochmal ein bisschen was dazu. Wir haben uns das angewöhnt, in der Passionswoche vor Ostern meistens da 5 Tage auf Essen zu verzichten. Und als das die Adler hatte, hat es vor mir begonnen. Wir waren damals im CVDM Esslingen, da gab es eine Gruppe, die das praktiziert hat. Und dann habe ich zuerst gedacht, na so ein Quatsch, brauche ich doch nicht. Das sind ja so die üblichen Gedanken, die Ausreden, die man sich dann gibt. Ich muss doch nicht fasten. Und dann habe ich es dann doch mal versucht und dann habe ich gemerkt, wie gut mir das tut. Wie gut es für meinen Geist ist, das mal zu versuchen. Und seitdem mache ich das eben seit 35 Jahren, 2-3 Mal pro Jahr, 5 bis 10 Tage auf Nahrung zu verzichten. Und ich merke immer, wie das so eine Art Generalüberholung für meinen Geist und für meinen Körper ist. Und da, wo wir eben schon mal außerhalb von Europa waren, Indien zum Beispiel, da habe ich das immer wieder erlebt, dass für die das ganz normal ist, dass indische Christen 2 Tage in der Woche fasten oder 1 Tag fasten, so wie es eben für die ersten Christen auch normal war, wie es die Methodisten damals auch praktiziert haben bei dieser Erweckung in England. Meine Motivation ist geistlicher Natur, aber es ist auch hilfreich für den Körper, merke ich. Und ich merke dann, wie dann so ab dem 4. oder 5. Tag man wirklich so eine große innere Freiheit bekommt. Das Bibellesen, habe ich das Gefühl, das fällt viel tiefer als sonst. Und das Hören auf Gott fällt viel leichter. Ich habe das vorhin erzählt von den indischen Bibelschulabsolventen, man könnte Südkorea nennen, da gibt es einen Gebetsberg, wo Menschen tagelang hingehen zum Beten und Fasten. Viele andere Beispiele weltweit, außerhalb von Europa. Und wir können da vieles lernen von unseren Glaubensgeschwistern auf der südlichen Halbkugel. Weil für sie ist in weiten Teilen der Welt es normal, auf diese geistliche Kraft des Fastens nicht zu verzichten. Aber es ist kein Zwang. Alles, was wir im Glauben tun, ist freiwillig. Von Herzen. Es ist kein Zwang wie bei den Muslimen, der Ramadan. Aber es ist hilfreich. Und ich kann es nur jedem empfehlen, weil Fasten macht unseren Geist feinfühlig und unser Herz hellhörig. Und es ist Schlüssel zu geistlicher Kraft und Vollmacht. Von daher die Frage, wann willst du anfangen? Denk mal kurz drüber nach und dann würde ich noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass bei dir alles freiwillig ist. Und wenn Jesus über Beten, Spenden, Fasten redet, dann ist alles freiwillig. Danke, dass du ein Gott der Freiheit bist und dass du uns in deine göttliche Freiheit führen willst. Auch was Konsum, was Luxus, was Wohlstand, was Essen angeht. Und danke, dass du, Jesus, uns Dinge an die Hand gibst, um Anteil zu haben an deiner Kraft und an deiner Vollmacht, an deiner geistlichen Kraft, und dass du auch vorangegangen bist mit gutem Beispiel, dass wir das lesen können im Evangelium, dass du vorangegangen bist im Gebet, in der Beziehung zum himmlischen Vater, im Lebensstil, im Fasten. Und ich danke dir wirklich für alle guten Erfahrungen damit. Ich danke dir, dass wir so Anteil haben können an deiner Kraft und Vollmacht. Amen.